Magazin. Wir begrüßen recht herzlich alle unsere Zuhörer wieder zu einer neuen Ausgabe von Magazin. Heute haben wir natürlich auch wieder einen Gast hier, nämlich Michael McCormen Jr. Hallo Michael.
Hallo, ich grüße euch.
Wer das genau ist und was genau, da gehen wir jetzt dann gleich detailliert darauf ein. Aber zuerst das Team. Als Ersten begrüße ich unseren Wiederkehrer, Mr. Poughkeepsie. Hallo?
Jetzt warte ich mal, bis du sagst, ach, der ist ja nicht da. Guten Abend.
Das hat nicht ich gesagt letztes Mal, das hat Tobi gesagt. Also Tobi sagt, er ist da.
Er ist da, Gott sei Dank, Mensch. Ich habe mir schon Sorgen gemacht.
Guten Abend miteinander.
Und wie ihr gehört habt, Tobi ist auch da. Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen.
Und wo Sven abgeblieben ist, der liebe Reiden, ist uns auch ein Rätsel. Er ist wahrscheinlich krank. Davon gehen wir im Moment aus. Fall dem so ist, wünschen wir ihm auf diesem Weg gute Besserung.
Und falls er nicht krank ist, wünschen wir dir trotzdem gute Besserung.
Böse. Okay, kommen wir zuerst zum sehr spannenden Thema Feedback der letzten Sendung.
Möge dein Betriebssystem gnädig mit dir sein, wollte ich noch anhängen. Mach weiter, Entschuldigung.
Habt ihr irgendetwas gehört, so vom letzten Mal?
Ich war nicht drin.
Ja, das könnte ja trotzdem sein, dass du von irgendwem irgendwas gehört hast.
Ich wurde rausgeschnitten. Nee, Quatsch. Feedback gab es auf dem Blog, also bei podunion.com. Es gab ja einiges an Kommentare oder einiges. Wie viel waren es?
Also 4 Leute mit je 2, 4, 5, 6 Kommentaren im Moment.
Gut, also mehr als auch schon.
Ja.
Aber durchwegs irgendwie nicht ganz so positiv gegenüber dem, was gesendet wurde.
Also gehört habe ich vieles und ich habe auch viele E-Mails bekommen und ich habe mich gewundert, dass ich so viel Hörer habe, die sonst nie aus den Ecken hervorkommen und irgendwie sich zu Wort melden. Aber gibt es doch in Anführungsstrichen irgendwelche negativen Ereignisse, jedenfalls aus Sicht der Hörer, dann melden sie sich doch zu Wort und fallen mit den wüstesten Beschimpfungen über mich her, die ich so gar nicht nachvollziehen konnte. Weil wenn man sich das Interview angehört hat, dann war ich doch relativ kritisch der ganzen Sache gegenübergestellt und ich habe doch versucht, auch das Ganze kritisch zu hinterfragen und mir wurde dann vorgeworfen, dass ich da eine Dauerwerbesendung initiiert habe oder daran teilgenommen habe und also ich hatte gar nicht das Gefühl, dass es eine Werbesendung war für die EPA oder für den EPA. Also das hatte ich gar nicht auf der Pfanne, sage ich jetzt mal, dass das eine Dauerwerbesendung war, weil wir haben doch schon versucht, das Ganze kritisch zu hinterfragen und es ging ja mehr oder weniger auch nicht um die EPA an sich, sondern es ging um das große Thema, brauchen wir einen Award oder was kann man an einem Award verbessern oder das war eigentlich nur exemplarisch, dass der Kollege von der EPA dort war und das sollte im Endeffekt nur zu allgemeinen Diskussionen anregen und es sollte nicht dazu anregen, dass man irgendwelche trolligen Kommentare abgibt und die EPA basht, sondern es sollte eigentlich zu einer konstruktiven Diskussion anregen. Und dass das wieder so in die Hose gegangen ist, ist eigentlich sehr traurig. Das zeigt eigentlich nur, dass viele Leute sich gar nicht detailliert mit der EPA auseinandergesetzt haben und einfach nur getrollt haben, aber keine konstruktiven Kommentare eingeworfen haben. Und das finde ich persönlich etwas schwach.
Das ging mir ähnlich. Also die Diskussion war heftig, was ich so mitbekommen habe. Also es kamen bei mir 12 E-Mails rein, hatte diverse Diskussionen auf den diversen sozialen Medien. Diskussionen nur teilweise, also ich habe mit einigen Leuten gesprochen, da gab es wirklich Diskussionen, die waren sehr interessant. Das, was so auf den Social Medien so abging, das war nicht so interessant, weil das war nur Bashing. Ich habe mich einerseits amüsiert, vor allem vielleicht ein kleiner Tipp an Leute, die versuchen zu trollen. Lest mal das Buch Trollen für Dummies, weil es funktioniert einfach nicht, auf einem Blog den Troll rauszuhängen und dabei die IP-Nummer nicht zu verschleiern, weil man sieht relativ schnell an der IP-Nummer nach, wer ihr seid, vor allem wenn ihr euch sonst auch auf dem Blog bewegt. Und noch viel lustiger fand ich eigentlich die zwei Mails. In einem Mail wurde gesagt, dass ich Tobi verbal umgebracht habe. War mir nicht bewusst. Und das von einer E-Mail-Adresse, die offensichtlich nicht real ist. Diese Person vielleicht ein kleiner Tipp, wenn du ein Mail verschickst und das nachher im Header anschaust und dort steht deine Fake-E-Mail-Adresse, aka deine richtige E-Mail-Adresse, dann funktioniert das nicht. Dann kannst du es gleich mit deiner E-Mail-Adresse schicken. Das ist nur so ein kleiner Tipp. Also ihr könnt auch direkt, also beleidigende Mail könnt ihr auch direkt schicken. Viel lieber wäre mir eigentlich die Diskussion online, und das ist das, was ich sehr schade fand, weil ja klar, über die App kann man verschiedener Meinung sein, soll man auch sein. Ich fand die ganze Diskussion leider nicht sehr konstruktiv, ähnlich wie das Tobi sieht, sehe ich das auch. Hätte mich auch mehr interessiert, was passiert. Wie müsste man ein Award machen? Braucht man ein Award? Braucht man kein Award? Und wie müsste der organisiert werden? Über die zwei längeren Kommentare äußere ich mich nicht, außer einerseits über Jan, da komme ich später noch dazu. Da bin ich mir einfach nicht sicher, wie er das gemeint hat. Er hat sich bedankt dafür, aber mit einem Smiley. Ist das sarkastisch gemeint oder nicht? Das ist mir nicht ganz klar. Auch das von Adam, auch wenn der Einstieg relativ negativ war, fand ich doch die Bemerkung sehr gut, weil da gehe ich mit Adam gleicher Meinung. Ja, es wäre wünschenswert, dass diese ganze Bewertung transparenter ist, und es wäre spannend, eine Möglichkeit zu finden für die Podcasts, die bewertet sind, dass die auch so eine Art Feedback da bekommen. Also was war nicht gut? Das geht mit dem jetzigen System nicht wirklich, aber wäre spannend. Da hätte ich noch einen kleinen Aufruf. Es gab von Tim vor 2 Jahren, glaube ich, mal einen Beitrag auch über dieses Thema. Und dort hat er vorgeschlagen, dass man das ganze Bewertungssystem via Liquid Feedback machen könnte. Was ich eine spannende Idee finde, weil so würde eigentlich eine Dauerdiskussion stattfinden über die einzelnen Podcasts. Stelle ich mir nicht ganz so einfach vor, weil wer Liquid Feedback kennt, der weiß, schwierig. Aber die Idee finde ich sehr gut, also finde ich verfolgenswert. Ich hätte den gerne noch verlinkt, ich habe ihn einfach nicht mehr gefunden. Aber ich bin sicher, irgendwer von unseren Hörern findet das. Ich hoffe, dass wir die Diskussion trotzdem weiterführen können, weil egal ob EPA oder sonst was, ich bin der Meinung, und bitte Tobi, sag nichts, sonst habe ich wieder dich wieder verbal umgebracht. Ich persönlich bin überzeugt, dass die Podcast-Szene einen Award braucht, und jeden Award, und wir kommen später ja noch auf anderen Award zu sprechen, auch über den kann man motzen, aber Award als solches ist ein ideales Marketingmittel, das wir nutzen sollten. Die Frage ist einfach, wie genau, und diese Diskussion würde mich sehr interessieren, und ich hoffe, dass wir das jetzt über den Sommer hinweg noch machen können, und ich werde auch versuchen, diese Diskussion noch anzuheizen. Und ich meine jetzt nicht im negativen Sinn, sondern sie weiterzuführen. Also, was ich noch ganz kurz, was ich auch sehr schade fand, ich diskutierte mit einigen Leuten, die im letzten Award mitgemacht haben, und habe sie gefragt, ja wieso, dass sie kein Feedback abgeben, und sie haben sich nicht getraut, aus dem Grund heraus, weil die negativen Feedback so massiv waren und sie hatten Angst, dass sie da auch in einen Shitstorm geraten. Das fand ich sehr, sehr schade. Also Leute, wenn ihr noch etwas Konstruktives zum EPA zu sagen habt, dann lasst uns das wissen.
www.portunion.com PMA008.
Gut, dann haben wir von Claudio einen Audiobeitrag bekommen, der ist scheinbar bei unserem Formularchaos, das wir momentan haben, irgendwie untergegangen. Jetzt hat er ihn per Mail geschickt, was uns natürlich sehr freut, und den wollen wir uns kurz anhören.
Hallo ihr Lieben von der Podunion, hier ist Claudio vom Pegaso Podcast. Ich habe gerade in eurem Podunion Magazin gehört, dass euer Kontaktformular nicht funktioniert. Von daher ist das vielleicht eine Erklärung, warum ich habe euch mal was geschrieben, sogar mal einen Audiobeitrag geschickt, und wahrscheinlich ist der gar nicht angekommen. Deswegen ein neuer Versuch. Es geht um Folgendes. Mich würde für das Magazin mal interessieren, das Thema Interview. Podcasts oder Interviews in Podcasts. Wir machen ja auch einen mit dem Schwerpunkt Reisen, Motorradreisen. Da gibt es nicht so vieles. Soweit ich weiß, zum Thema Reisen gibt es noch den Luftpost Podcast und Segelradio und eben halt uns und ich glaube sonst gar nichts. Und vielleicht gibt es ja doch noch mehr. Das würde mich interessieren und speziell natürlich das Thema Interviews. Wie machen andere Leute Interviews in Podcasts? Wie bereitet ihr das vor? Wie macht ihr das technisch? Wird da gerne so aus anderen Erfahrungen was lernen und kann natürlich auch von meinen Erfahrungen etwas beitragen. Von daher das als Anregung für den Magazin-Podcast. Vielleicht wollt ihr das mal aufnehmen als Thema. Okay, macht's gut. Euer Claudio vom Pegaso-Podcast.
Vielen Dank, Claudio, für deinen Audiobeitrag. Ich finde das einen sehr interessanten Vorschlag mit einem kleinen Aber. Aus dem Grunde heraus, weil die Idee wäre wenigstens, da sind wir uns zwar noch nicht wirklich einig, aber so eine Idee wäre eigentlich, dass es so eine Unterscheidung bei unserem Podcast gibt zwischen wer wie was. Wie wäre eigentlich das Podcast-Ding, wo es darum gehen soll, wie macht man Podcasts und hier beim Magazin-Podcast mehr über was, also die Szene, was läuft, was geschieht etc. Das wäre so die Idee und von dem her würde das Interview eher zu das Podcasting passen. Finde aber die Idee sehr spannend. Ich möchte das unbedingt machen. Das Problem ist, wir haben noch niemanden gefunden, der uns da helfen kann, weil ich kann es nicht. Das habe ich letztes Mal bewiesen. Also du bist herzlich eingeladen, komm, mach. Also ich würde diese Diskussion gerne führen, auch wenn du Vorschläge hast, wer wir da allenfalls einladen könnten oder wenn du irgendeinen Kontakt hast. Ganz geil wäre natürlich Holgi oder Maha, nur denke ich, bei beiden habe ich nicht sehr viel Hoffnung, aber wir können sie anfragen. Jetzt während der Republika ist es natürlich hoffnungslos bei beiden, klar. Aber wir müssen das unbedingt im Auge behalten.
Naja, ich denke, der Holgi, den kriegt man, denke ich, schneller in ein Interview. Ich hatte ihn ja auch schon mal in einem Interview und das klappt eigentlich. Wenn man zeitlich flexibel ist, natürlich, ne? Man muss sich dann etwas auf ihn einrichten, aber das ist doch schon möglich, ihn da vors Mikrofon zu bekommen.
Das wäre natürlich toll, weil er hat bewiesen, dass er mit Interviews sehr versiert ist. Das wissen ja alle. Und gerade mal spezifisch jetzt nur auf dieses Thema, also Interview, wie macht man Interview, was kann man falsch machen und wie macht man es so gut wie er? Glaube nicht, dass er uns das so kurz in einem Podcast bringen kann, aber vielleicht hat er noch ein paar Tipps. Das wäre unheimlich spannend. Also wäre toll.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also wir bleiben dran. Aber jetzt etwas ganz Gewaltiges. Reiten ist aufgetaucht. Hallo Reiten.
Einen wunderschönen guten Abend.
Jetzt, wo wir dich schon krank geschrieben haben und was
weiß ich. Ein Wunder ist geschehen.
Er ist auferstanden von den Toten.
Tod habt ihr mir gleich deklariert. Na, vielen Dank.
Du weißt, wir lieben das Dramatische.
Aber da muss ich mir was ganz Spezielles einfallen lassen für das nächste Podcasting, wo wir da aufnehmen.
Okay. Aber dir geht's gut soweit.
Doch, wohl stressig, aber.
Aber gut.
Läuft.
Sind wir alle erleichtert.
Dann kommen wir zu unserem Gast Michael McCormen oder auch bekannt unter Michael Kaufmann. Da stellt sich natürlich gleich mal die erste Frage. Wieso diese Namen? Wie kommt man darauf und wie willst du genannt werden?
Ich würde mal eher sagen, es hat so ein bisschen was damit zu tun, dass ich irgendwo mal was mit Musik zu tun habe oder gehabt habe und auch immer noch mache. Ja, es ist eine relativ lange Geschichte, hat was mit Wikis zu tun. Nennen kann man mich eigentlich immer gerne, wie man will. So vom Namen her würde ich sagen, McCormen ist eigentlich so ein bisschen aus der Geschichte der Bluesmusik entnommen. Da mehr oder weniger Mundharmonika angefangen gehabt, schon relativ früh, mit frühen Jahren. Mich sehr mit Musikgeschichte auseinandergesetzt. Und wie das so in der Blues-Ära immer so ist, das findet man natürlich auch im Internet, es ist sehr häufig so, es gibt den Benutzernamen und der sagt immer etwas Spezifisches über die Person selber aus. Aus der Bluesgeschichte ist halt auch so entstanden, dass eben irgendwelche Leute ein bestimmtes Faible für irgendetwas hatten. Und da hat man ihnen einen bestimmten Spitznamen gegeben. Den habe ich eben heute immer noch. Der ist eben McCormen, kommt eigentlich so ein bisschen daraus aus dem Kuhjungen. Aus der Blues-Geschichte, was wir so kennen, der Cowboy. Und ich generell sage immer, oder jetzt auch, ich bin Legastheniker. Das sage ich auch relativ offen. Und ich würde einfach mal sagen, es ist ein Zusammenbau aus diesen Kuhjungen. Und ich habe da einfach ein bisschen dran rumgespielt am Namen. Generell kann man mich nennen erstmal, wie man lustig ist. Gerne auch MC, wird jedenfalls sehr häufig in der Wiki-Szene so genommen. Ja, und den nutze ich in erster Linie auch aus, ja, ich will mal fast sagen, psychologischen Dingen. Aber vielleicht kommen wir da noch ein bisschen dazu.
Du hast angetönt, dass du Musiker bist. Was heißt das? Was für Musik spielst du denn?
In erster Linie habe ich ja schon angesprochen, Bluesmusik, Jazz, also ein bisschen die Sachen, die heute wahrscheinlich nicht mehr so ganz gehört werden. In erster Linie ist es mal so, dass alles aus dieser Musik entstanden ist, was wir heute so hören, was wir so kennen, so diese Rock-Geschichten. Aber auch der Techno hat in erster Linie sehr, sehr viel davon Einfluss genommen, weil die Jazzer immer einen Schritt vorausgegangen sind. Was kann man eigentlich noch aus diesen Tönen machen? Welche Instrumente kann man vielleicht noch bauen etc.? Das ist alles eine sehr, sehr menschliche Geschichte. Deshalb interessiert es mich sehr. Es inspiriert mich auch. Ich selber habe angefangen mit Bluesharp zu spielen. Bin dann irgendwann einfach zu sehr, sehr vielen Instrumenten gekommen. Bin erstmal typisch zur Gitarre gekommen. Und habe dann irgendwann tatsächlich mein Instrument gefunden. Das ist eben hier das Klavier. Und ja, so bin ich erstmal hauptsächlich zur Musik gekommen, weil es mich schon immer inspiriert hat.
Aber du spielst noch andere Instrumente als Klavier, oder?
Ja, ja.
Was denn so?
Das Handy.
Du spielst auch Handy.
Ein schönes Instrument, das mag ich auch.
Also wie gesagt, es hat so ein bisschen angefangen und ich habe schon immer das Interesse daran gesehen, wie funktioniert Musik, wie kann man Töne erzeugen, und so bin ich nicht nur von oder auf die Gitarre gekommen, sondern auch vom Klavier. Und als ich das Klavier eben gesehen habe, ist mir fast so schlagartig klar geworden, wie Musik eigentlich funktionieren kann. Das Klavier hat einfach alle Töne, die es einfach in der Musik gibt hauptsächlich, und darüber bin ich natürlich dann zu anderen Tasteninstrumenten, Orgel etc. gekommen, sehr auch Saiteninstrumente, sprich Geige, Cello, Kontrabass, E-Bass etc. Und natürlich ist Jazz nicht so eine relativ einfache Sache. Viele denken, dass Improvisation was damit zu tun hat, dass ich irgendwas jetzt da an so einem Instrument umherklimpere. Tatsächlich gehört da sehr, sehr viel Arbeit dazu. Und das, was so luftig, flockig aussieht oder sehr, sehr einfach aussieht, die Finger bewegen sich da irgendwo. Das ist alles eine jahrelange Übungsgeschichte. Und man kommt einfach ohne Theorie da gar nicht weiter. Klavier hat mir also so gesehen erstmal die Tür geöffnet für die Gesamttheorie, das Verständnis für Musik und bis heute daran festzuhalten und Spaß zu haben.
Wieso machst du das nicht hauptberuflich?
In erster Linie habe ich irgendwann mal natürlich auch angefangen zu sagen, der Computer hilft mir bei vielen Sachen als Legastheniker, aber Noten sind eben was anderes. Das heißt, ich begreife es sehr, sehr schnell. Hauptberuflich machen tue ich es aus spezifischen Gründen nicht, die ich dann nach einer Zeit einfach für mich gefunden habe. Angefangen habe ich mit der Musik erstmal, wie wahrscheinlich jeder, irgendwelche Konzerte, Tritratrolala, macht man hier so sein Ding. Und man bekommt dann irgendwann einfach Nachfragen. Und ja, ich war logischerweise sehr, sehr jung, konnte dann sehr, sehr schnell auch beweisen, dass ich das nicht aus Jux und Dollerei mache. Habe dann also auch meinen ersten Plattenvertrag etc. gehabt. Und es gibt da einiges, und ich glaube, da brauche ich jetzt den technisch Versierten gar nicht so viel erzählen. Es gibt Urheberrecht etc. pp., diese ganzen Geschichten. Man ist selber produktiv und möchte irgendwas machen. Und ich habe einfach festgestellt, dass diese Verträge im meisten Sinne Knebelverträge sind. Für den Musiker nichts bei rumkommt. Das war vielleicht mal irgendwann anders. Das ging so weit, dass ich zum Beispiel meine eigene geschriebene Musik nicht mehr spielen konnte, sogar 10 Jahre lang eigentlich nicht. Mache ich das doch, gibt's hohe Geldstrafen etc. Das fand ich alles irgendwie mal blöd und habe dann gesagt, okay, ich muss das produktiv anders machen. Nun ist es auch so, ich habe natürlich auch viele Auszeichnungen, Tritratrolala, dann irgendwann mal bekommen, so was man eben so mitmacht. Und ich wohne hier schon in einer sehr kulturellen Stadt. Ich selber sage mir, es spielen sehr, sehr viele Leute Musik heutzutage. Kommen wir in einen Bereich rein, wo der Nutzer sehr, sehr einfach am Computer mal schnell eben was klicken kann und seine Musik machen kann. Ich selbst glaube nicht daran, dass ich morgen noch mit dem, was ich kann, auf der einen Seite, das heißt mit meiner Arbeit, mit meiner Fingertechnik, einfach am Instrument, noch wirklich so viel Geld verdienen kann, vor allen Dingen mit Jazzmusik, dass ich hier in Deutschland weitestgehend mir meinen Unterhalt damit machen oder verdienen kann. Und deshalb mache ich es nicht hauptberuflich. Ich habe trotzdem meinen Spaß, den werde ich weiterhin tun, werde weiterhin Ideen oder nicht müde werden, Ideen zu finden, um Projekte aufzubauen, mit Leuten kommunikativ zusammenzuarbeiten. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Geldlich kommt da wahrscheinlich nicht viel rum. Ich habe es irgendwann, glaube ich, auch aufgegeben. Vielleicht liegt das auch einfach an mir selber, zu sagen, das hauptberuflich zu machen, glaube ich einfach heutzutage nicht mehr dran.
Aber es geht das Gerücht herum, dass du nächstens einen Musikpodcast veröffentlichst. Verrätst du uns da schon was?
Naja, also wie ich ja schon gesagt habe, ich habe irgendwann mal irgendwo auch angefangen. Und wie fängt man natürlich immer an, Musik wahrzunehmen? Natürlich, indem man Musik hört, logischerweise. Als ich angefangen habe mit dieser Musikgeschichte, das war eigentlich in Kindheitsbein an. Ich hatte damals noch einen alten Plattenspieler, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und für mich waren viele Sachen dann immer wie ein kleiner Zauber um diese ganze Geschichte herum. Und die erste Platte, die ich bekommen habe, habe ich von meiner Tante bekommen. Das war Ella Fitzgerald. Eine schöne alte Jazzplatte, die ich aufgelegt habe. Und immer wenn ich diese Platte aufgelegt habe, bin ich so ein bisschen in Schwärmen gekommen, wie das dann vielleicht sein würde oder zu der Zeit vielleicht auch war. Wie kann ich das überhaupt nach außen hin sagen, was ich vielleicht bei dieser Musik empfinde oder wie ich das fühle? Ich habe mir immer vorgestellt, irgendwo in einer alten Tonstudio oder wie auch immer Radiosendung dort zu sitzen und einmal nochmal diese Platte aufzulegen. Und so ist mal die Idee dann auch entstanden, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal hier ein neues Podcast. Eigentlich hätte ich das schon sehr, sehr früh machen sollen. Und ich möchte ein bisschen über die Geschichte des Blues und des Boogie Woogies erzählen. Das wird mein neues Podcast werden. Wird dann mit Namen Boogie Woogie 5 sein, so mit Anlehnung an Take 5. Dort möchte ich ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Ich spiele das Klavier erstmal selber ein, damit ich also keine Urheberrechtsprobleme bekomme. Die Sachen sind relativ alt, gibt's in unterschiedlichen Variationen. Ich spiele das also ein bisschen an, möchte ein bisschen auf die damaligen Musiker eingehen, die diese Musik eigentlich kreiert haben. Wie die Technik ist, bin ich noch ein bisschen dran, über Dinge zu finden. Wahrscheinlich werde ich auch ein paar Noten herausgeben, wie man so ein bisschen sich das selber beibringen kann. Das soll so ein bisschen die Motivation sein, um nochmal so ein bisschen auf die Geschichte des Blueses und natürlich des Boogie Woogies einzugehen.
Gibt es da noch andere? Man hört dich nämlich öfters in verschiedenen Podcasts. Wie ist das genau? Also wie kamst du eigentlich zum Podcasten?
Wie kam ich zum Podcasten? Also angefangen hat es eigentlich auch wieder relativ früh mit Kindheitsbeinen an. Vielen Leuten Fragen gestellt, vor allen Dingen natürlich meiner Mutter, wie das so ein kleines Kind eben tut. Ja? Und daraus ist in erster Linie immer Fragen entstanden. Und mein Problem war immer, die Leute haben mich als kleines Kind immer gesehen und gesagt, naja, das ist so und so. Und damit war ich aber meistens nie zufrieden, weil das war meistens für mich keine Antwort. Ich habe immer nach Antworten gesucht. Und ich kann mich noch sehr erinnern, als ich mal durch die Schule, haben wir einen kleinen Ausflug in eine Bibliothek gemacht. Und dort sind wir mal reingegangen. So als Kind fand ich das komplett blöd. Und alle haben sich da mit irgendwelchen dämlichen Büchern beschäftigt. Und Bücher, das war irgendwie nicht mein Ding. Und da gab es aber eine bestimmte Stelle. Diese Stelle habe ich dann einfach mal aufgesucht und habe ich ein bisschen rumgeschaut. Und da bin ich auf so ein paar Bücher gestoßen. Und da stand groß drauf, Annalen der Physik. Und da dachte ich, das guckst du dir mal an und hab gelesen und auf einmal wurde es mir wieder, wie immer, schlagartig klar. Das war genau das, was ich immer gesucht habe. Hier stand auf einmal Wissen, alles das, was die Leute mir überhaupt nicht erzählen konnten, habe ich gesucht und gefunden. Und auf einmal war mir klar, ich finde Wissen in Büchern und brauche gar nicht so sehr die Leute fragen, weil meistens wissen die das gar nicht und ich habe gar nicht die Kontakte dazu, diese Leute zu finden, die mir genau diese Fragen beantworten konnten. Und so bin ich tatsächlich eher im Alter von 7 bis 8 Jahren schon in die Quantenphysik abgeschlittert, die mir bis heute immer noch sehr, sehr viel bedeutet. Da, wo andere Leute irgendwelche Poster haben mit irgendwelchen Stars, waren bei mir eben Quantenphysiker an der Wand. Irgendwann hatte ich die Idee, Wissen muss doch irgendwie frei sein. Irgendwie suchen alle nach irgendwelchen Lösungen. Und wie ich schon anfangs gesagt habe, habe ich natürlich sehr, sehr früh auch mit dem Computer mich irgendwie beschäftigt. Und es hat mir natürlich als Legastheniker, was ich auch recht spät erst erfahren habe, dass das so ist, hat es mir schon immer sehr viel Spaß gemacht und auch sehr viel geholfen. Und bin auch da mit dem Internet so in Kontakt gekommen, habe dann die Schulwebseiten gemacht und habe dann gesagt, alles so ein bisschen Framework-mäßig, ich nehme hier einfach Leute auf, ich mache Interviews. Also letztlich auch das, was Tim Pritloff heute auch macht, einfach weil die Leute einen Drang dazu haben, Dinge, die sie sich selber nicht aneignen können, einfach zu hinterfragen. Und ich denke, dass Interviews schon immer eine richtig wichtige Sache sind. So bin ich überhaupt dazu gekommen, habe meinen ersten Podcast gemacht, will ich mal sagen, als der Name Podcast noch gar nicht so in war. In 2001 bin ich da ein bisschen umgeschwenkt. Mein erstes Projekt war dann damals Katz frisst Maus, das PC- und Computermagazin. So bin ich eigentlich, will ich mal sagen, zum Podcasten gekommen.
Welche Themen hat der Podcast da beinhaltet?
Angefangen habe ich eigentlich natürlich erstmal mit dem, was mich auch interessiert hat, nämlich natürlich Physik. Natürlich auch spezifischere Sachen, also quantenmechanische Sachen. Und natürlich kamen dann auch die Computerthemen und so kam dann, sag ich mal, der Untertitel PC und Computermagazin, wo einfach viele Leute mit einer Technologie hatten, die jedenfalls soweit Geld hatten, sich mal so ein Ding dahin zu stellen und die einfach viele Fragen hatten und keiner war da. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt gab es nur Yahoo, mit Google war da noch nicht so viel.
Okay.
Ich glaube, bekannt geworden, wenn ich das überhaupt sagen will, mit dem Podcast oder mit dem, was ich gemacht habe, war jetzt erstmal so, dass ich natürlich irgendwelche, zu dem Zeitpunkt habe ich noch Wave-Dateien auf eine HTML-Seite geknallt. Und ich glaube, bekannt geworden mit dem Konzept bin ich eigentlich auch nur, dass irgendeine Zeitung mich da mal mit hineingenommen hat. Und früher gab es in Zeitschriften Linklisten und da wurden dann aus irgendwelchen Leuten, die fanden, dass das irgendwie doch ganz toll ist, wurde man dort veröffentlicht und dann stand eben auch da mal mein Link und ja, so bin ich überhaupt dazu gekommen.
Und vor welchem Rechner sprechen wir dann praktisch, wo du dann da eingestiegen bist?
Wirklich eingestiegen bin ich komplett mit Windows. Angefangen habe ich tatsächlich mit einer richtig alten Möhre, die ich von meiner Tante übernommen habe, klassischen Windows 3.1. der jetzt nicht viel Möglichkeiten hatte, aber ich habe immer auch natürlich Musiker gehabt und habe darüber natürlich auch immer mal ein recht teures Kondensatormikrofon geerbt, was eben zu dem Zeitpunkt, also heute hat man das alles. 70 € für so ein Kondensatormikrofon ist echt wenig Geld und zu dem Zeitpunkt hat so ein Ding einfach 4.000 € gekostet und wenn du das nicht gehabt hast, kannst du das vergessen.
Aber wie finanzierst du die Wikis?
Finanzieren, davon kannst du überhaupt nicht ausgehen. Wenn ich das finanzieren wollen würde, dann muss ich einfach einen Grundbetrag nehmen. Die Leute verstehen nicht, dass ich das brauche. Letztlich, dass ich das muss ich einfach nehmen, um mich selber damit zu finanzieren. Und das möchten die Leute natürlich gar nicht zahlen. Das können sie auch nicht zahlen. Mhm. Das heißt, alle meine Arbeiten, die ich bis jetzt gemacht habe, sind erstmal Community-Arbeiten und ja, hauptsächlich in Partnersysteme und Wikifamilien. Da kann ich nichts von Finanzierung reden. In erster Linie baue ich viele Systeme auf, weil ich eine eigene Motivation dazu habe, weil ich denke, dass das einfach wichtig sein sollte, dass das gemacht wird. Ein Stück weit möchte ich natürlich Kleinigkeiten verändern, aber von Finanzierung kann ich jetzt hier so nicht sprechen.
Du hast angesprochen, dass du einige Wikis machst. Was sind so da die bekanntesten, die man so kennen müsste?
Ich glaube, die bekanntesten oder die man kennen könnte, also in erster Linie baue ich mal im Server Dinge rum. Da sind unter anderem meine Arbeiten mit drinne. Ich mache InDesign. viele Sachen. Ich habe als Wikia-Helfer jetzt mehrere Jahre auch bei Wikia gearbeitet. Wikia ist also ein kommerzielles Unternehmen. Bekannt geworden ist vielleicht durch diese ganze Affäre in Deutschland, die da durch Wikis aufgedeckt worden, Gutenplug-Wikis, denke ich mal, dürfte vielleicht den einen oder anderen ein Begriff sein. Unter anderem finde ich ein sehr, sehr wichtiges Projekt für die Wikipedia, was jetzt auch, wo ich mich echt freue, dass das geklappt hat, ist das Marjorie-Wiki meiner Kollegin. Alle Informationen, die in Wikipedia eben nicht hineinkommen oder wo andere Leute sagen, okay, das ist noch nicht so, dass wir das in einer Enzyklopädie haben wollen. Das ist erstmal Wissen und dieses Wissen wollen wir behalten und wollen das auf jeden Fall irgendwo speichern. Das ist also dieses Marjorie-Wiki. Es gibt einige Projekte in den Wiki-Szenen, unter anderem das Wikipedia-Projekt Andere Wikis, wo wir soziale Verbindungen aufbauen wollen, wo wir Vernetzungen treiben wollen mit auch den großen Themenkomplex Gemeinschaft, Verbindung und Netzwerke bilden. Das ist eins der wichtigsten Punkte, dass Systeme oder dezentrale Systeme unmittelbar auch zusammenarbeiten. Und da habe ich mich auch viele Jahre damit befasst. Unter anderem habe mehrere Projekte in Sachen Wikinotes aufgebaut. Das heißt, dass es Möglichkeiten gibt. Es ist ein bisschen ein anderes System als ein Blog, wo ich Pingbacks und Trackback und Tralala machen kann. Ich kann zum Beispiel in einem Media-Wiki Informationen relativ einfach übernehmen. Auch in Wiki-Familien ist das immer wieder ein Thema. Wie kann ich schon bestehende Informationen einfach in ein anderes Wiki übernehmen, ohne jetzt das Ganze nochmal neu aufzubauen, weil das Rad, was erfunden ist, muss ich halt nicht nochmal neu erfinden. Einige Ideen, die mir sehr, sehr viel Wichtigkeit bescheren und ja, Projekte, die ich finde, die man sich anschauen sollte.
Ja, aber jetzt geht das Gerücht herum, dass du den Wikis untreu geworden bist und jetzt zu WordPress wechselst. Stimmt das so? Und wenn ja, was ist besser an WordPress? Oder was ist schlecht an Wikis?
Also in erster Linie habe ich viele Sachen natürlich unterhalb gebaut. Man kennt mich also durchweg in Wikisystemen, weil ich durchweg natürlich die Community oder zusammenbringen möchte, auf neue Wege bringen möchte. Ich habe mich jetzt ein Jahr hingesetzt und gesagt, okay, einen eigenen Hoster gebaut. Da gab es große Probleme mit meinem Co-Founder, das war wikiunity.com, wo wir einfach mal als Projekt aufgebaut haben, das gleiche wie Wikia, also jeder kann dorthin gehen, es war ein Wiki-Hoster, per Mausklick jeder sich ein Wiki klicken kann, mit Infrastruktur und Ähnlichem, alles kostenlos natürlich. Das war erstmal ein Projekt und ich selbst wollte natürlich auch sehr viele Sachen machen, was designtechnisch ist. So Fragen, wie muss ich jetzt einen Leser einer Wiki-Seite unmittelbar irgendwelche Links hinknallen, die Leute überhaupt gar nicht interessieren. Wichtig sind bestimmte Themen. Ja, also auch im Design Fragen einiges zu machen. Mich da, wie gesagt, jetzt ein Jahr hingesetzt und einen Haufen Kram gebastelt und wie das immer so ist. Ich arbeite ja jetzt nicht mehr unmittelbar an der MediaWiki-Software mit. Das habe ich mal gemacht, mache ich jetzt, wie gesagt, nicht mehr. Der Tag hat nur 24 Stunden. Ich habe zurzeit auch noch 80 Projekte irgendwie am Laufen und das ist einfach koordinationstechnisch nicht mehr möglich. Und die Frage war für mich natürlich, ich möchte jetzt mal wirklich was Privates machen. Das ist einfach mal das Netzwerk Wikibyte gewesen, wo ich jetzt einfach sinnlos erstmal angefangen habe, Dinge mir zusammenzuschreiben. Was ist denn wichtig? Woran möchtest du arbeiten? Und das habe ich jetzt, wie gesagt, ein Jahr getan. Und nun hat irgendwann mal irgendein Admin oder Programmierer bei MediaWiki gesagt, okay, jetzt ändern wir hier mal aus heiterem Himmel alles. Und jetzt kann ich ein Jahr lang Programmierung in die Tonne klopfen. Meine Idee war natürlich auch, und das habe ich auch schon aufgebaut gehabt, ein Podcast-Wiki, weil Google ja durchaus Wikis durch ein Jahr schätzen mag und es sowieso immer mehr rankt. Und habe aber festgestellt, okay, der normale Podcaster, der einen Podcast macht, wenn ich den jetzt noch mit Wikisyntax zuknall, der kriegt das nicht auf der Reihe. und habe wirklich von einem Tag auf den anderen gesagt, okay, jetzt breche ich hier alles ab. Man muss auch wissen, wann Schluss ist. Und habe gesagt, okay, jetzt probierst du einfach, einen WordPress zu nutzen.
Dankeschön.
Und ja, ja, also so, es hat natürlich auch bestimmte Gründe, warum ich jetzt so viel mit Wikis zu tun habe. Aber so ein WordPress bringt, glaube ich, dem Nutzer, der mal schnell irgendwie so eine Seite erstellen will, natürlich mehr. Wenn ich den schon die Software hinschmeiß, den er selber auch nutzt, macht halt keinen Sinn, den Leuten jetzt noch zu erzählen, ja, aber Wikisyntax muss so gehen, weil da arbeite ich mich letztendlich tot und die Leute haben nicht wirklich eine Motivation, irgendwas durchzuhalten. Und so habe ich einfach gesagt, okay, ich muss jetzt einfach Arbeit wieder investieren. Ich fange letztlich wieder komplett von Null an. Es muss einem halt klar sein. Ja, aber Motivation habe ich ja und deshalb mache ich das einfach. Deshalb sage ich, okay, ich probiere jetzt WordPress aus. Ich habe natürlich schon immer auch Designs dafür programmiert. Aber also ich selber sage natürlich auch, WordPress ist eigentlich mehr oder minder eine API, wo jetzt aus Versehen mal so ein Block rausgefallen ist. Und das habe ich auch heute wieder festgestellt. Es ist nicht alles toll, auch vom Programmierstil her, aber es ist auf jeden Fall eine mittelbar abgehangene Software, wo zumindest ein Haufen Scheiß existiert, womit man was anfangen kann, ja, um relativ schnell auch zu einem Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, da habe ich mehr Chancen, dem Podcaster zu helfen, als dem jetzt noch ein Wiki vor die Rübe zu knallen und sagen, jetzt musst du aber hier mindestens Wikisyntax können. Das macht halt keiner.
Gibt's da nicht schon ein What you see is what you get it? Or?
Also es gibt einen Haufen Klimbim. Theoretisch kannst du so viel Sachen machen.
Gut, da sind wir schon relativ nahe an unserem Hauptthema, nämlich bot.be. Bevor wir da einsteigen, genau was das genau ist und was die Ideen dahinter sind, schlage ich vor, dass wir mal dich als Musiker hören und mal ein Stück von dir anhören, um zu sehen, was du da, wie das wirklich klingt. We'll be right back. toll. Das war doch ein Boogie Woogie, oder? Ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Was für ein Stück war das genau?
Das war von Albert Ammons, Levi's Lux und Pete Johnson. Die haben zu dem Zeitpunkt alle drei dann mal in der New York Comedy Hall in New York gespielt. Ja, ist eine geschichtliche Sache. Ist ein Standard aus dem Boogie Woogie. Ja.
Und das war jetzt ein Jahr nebst dir am Klavier noch ein ganzes Orchester. Stellst du das Orchester kurz vor? Wer war das?
Das waren einige Leute tatsächlich meiner kleinen Band. In erster Linie bin ich natürlich auch Tonstudio-Musiker. Das heißt, es sind unterschiedliche Leute, die immer mal kommen und mal gehen, sag ich mal so, die hier ja mitarbeiten.
Und jetzt müssen wir unseren Podcast wahrscheinlich schließen, weil das GEMA-pflichtig ist.
Nein, das ist nicht GEMA-pflichtig. Nee, also wir machen natürlich auch sehr, sehr viele Sachen für andere, logischerweise. Also Musiker arbeiten generell immer so unter sich. Das ist einfach eine Nebenproduktion, hauptsächlich auch für das Podcast, was ich natürlich machen will. Dann spiele ich natürlich auch alles ein, einfach schon aus den Gründen, dass ich da niemanden hörig bin, ne? Und auch da keine Probleme gibt.
Ja, da sind wir natürlich froh, dass wir jetzt nicht zahlen müssen. Aber kommen wir auf bot.be, bot.bi. Wie spricht man das eigentlich aus? Wie bist du auf diesen Namen gekommen?
Ja, der Name ist in erster Linie mal wahrscheinlich durch das Formular entstanden. Ich greife wahrscheinlich hier auch schon wieder vor. Irgendwie muss man irgendwas nennen, ne? Und das ist meistens so, also irgendwie mich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ja, ich habe die Idee, morgen mache ich einen Podcast-Verzeichnis, dann interessiert das erstmal keinen, weil erstmal musst du das Ding bauen und dann kann es vielleicht sein, dass irgendjemanden interessiert. Das BE ist erstmal eine Sache für mich. Pod dürfte klar sein, das brauche ich wahrscheinlich jetzt nicht noch auszuklammern. Es gibt mehrere Versionen, wo ich angefangen habe. A, B, C, D, E, F, G. Ich bin bei BFW stehen geblieben und die Funktionen, also Module, die ich dazu gebastelt habe als Plugin, ist eben das E. Ich habe dann einfach mal über Twitter auch viele Podcaster angesprochen. Das ist auch so ein bisschen, naja, vielleicht traurige Geschichte, dass es vielen Podcastern schnittweg egal ist, viele Sachen. Das heißt, ich habe auch keine Antworten wirklich bekommen, außer eher, ja, das interessiert mich jetzt eh nicht und nerv hier nicht rum und was weiß ich, denk dir irgendwas aus. Das heißt, ich möchte natürlich ein Stück weit mit der Community zusammenarbeiten oder ich mache ja hier nichts für mich letzten Endes. Ich finde einfach, dass es gemacht werden muss, deshalb probiere ich es einfach mal als Projekt ein bisschen was zu machen. Und der Name ist erstmal recht brachial gewählt. Ich würde sagen, wenn dir eine andere Idee für den Namen einfällt, ich bin für Kritik und Ideen gerne jederzeit offen. Sprich's aus, wie du lustig willst. Pod B, glaube ich, ist eher ein bisschen falsch. Da müsste ein Doppel-E hin. Erstmal war die Idee auch gewesen, das Ganze, man kennt das so, Copyright by, das Ganze Pod by zu nennen, also Podcast by irgendwie. Aber das war alles irgendwie blöd. Und naja, so ist der Name jetzt erstmal so grob entstanden. Also ich bin für jede Ideen dankbar.
Also wie du schon gesagt hast, auch bei der Namensfindung, das Ganze ist noch so ein bisschen Alpha-Stadium, Beta-Stadium, Z-Stadium, keine Ahnung. Also in Entwicklung, sagen wir mal so.
Ist Entwicklung, ja.
Was ist denn das Ziel des Ganzen? Also wohin willst du? Was ist deine Vision?
Vielleicht würde ich eher erstmal sagen, warum mache ich das überhaupt? Das wäre wahrscheinlich der sinnvollere Eintakt.
Das wäre meine Frage gewesen. Jetzt hat er mich um meine Frage gebracht. Mist.
Naja.
Nee, mach, kein Problem, mach weiter.
Na, ich glaube, ich unterscheide mal diese Fragen nochmal. Ich weiß natürlich schon so ein bisschen, wo du hin möchtest, aber ich will vielleicht erstmal sagen, wie ich überhaupt zu der Idee gekommen bin, so ein Verzeichnis zu machen. Weil in erster Linie war es mal so, dass ich selber eine Motivation hatte. Ich wollte einfach Podcaster hören und ich wollte keine anderen Leute hören, die irgendeine Zweitverwertung machen. Wir haben uns ja auch schon, gar keine Frage, auch mit dem Rico schon unterhalten. Da muss ich noch ein bisschen nachlegen. Auf jeden Fall noch einige Fehler in der Kommunikation, in der Transparenz ausbessern. Ich möchte keine Zweitverwerter dort drin haben. Kommen wir vielleicht später nochmal genauer dazu, wie ich das genau meine. Da bin ich auch gerne auf Ideen angewiesen. Ich selber stande in der Position, jetzt mit irgendwelchen Verzeichnissen mal nach neuen Podcastern zu suchen, einfach um mal ja sein Hörvergnügen zu erweitern. Und man findet irgendwie immer die klassischen Standards. Die kenne ich doch alle schon. Und dieses lange dran rumrammeln in irgend so einem komischen Netzwerk, ich finde so wenig über den Podcaster selbst. Sorry, also wenn ich die Webseite nicht kenne, Google sagt mir jetzt auch nicht gleich viel, ja. Da bleibt mir nur noch, irgendein Podcast-Verzeichnis anzugucken und zu hoffen, irgendwie einen Podcast zu finden, was mich vielleicht interessiert. Das sind erstmal die Probleme. In anderen Podcasts habe ich durchweg gehört, iTunes, nicht schon wieder dieses iTunes. Das ist doch alles Schrott. Hier gibt's immer wieder die gleichen Leute, die hier irgendeinen Banner bekommen. Das ist alles Schrott. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Vielleicht habe ich mal Glück und bin da auch mal dabei. Darf auch mal auf einen Banner. Wie wird denn das gezählt? Warum ist das denn alles so umständlich mit diesen komischen Feeds? Was ist denn da wieder los? Warum dauert das ein halbes Jahr, bis da mal iTunes irgendeine blöde Standard-E-Mail rausschickt? All solche lustigen Sachen. Wie kann ich mal schnell irgendeinen dynamischen Feed ändern? Ich nutze hier irgendein Plugin oder baue jetzt nur meinen Blog um und ich möchte jetzt meinen Feed erweitern und den alten Feed, den gibt's nicht mehr. So, und wie muss ich jetzt zu iTunes gehen? Wie kann ich das umändern? Da schreibst du irgendwelche dusseligen Nachrichten an iTunes und eine Kommunikation kommt da nicht zustande. Das ist erstmal ein großes Problem für den Podcaster. Man muss aber wissen, das ist erstmal ein Unternehmen, die haben erstmal ganz andere Ziele. Das heißt, es ist eher eine Strategie, die Apple hier nutzt, Podcast mit hineinzunehmen. Sicherlich haben sie auch ja ein Anliegen daran, logischerweise hier auch Podcasts zuzulassen, aber sie machen Podcast nicht, weil sie hauptsächlich den Podcast voranbringen wollen. Das waren so die Kritiken, die ich einfach mal beim Podcast hören mit aufgenommen habe. Und so ist auch erstmal die Idee entstanden, wie kannst du jetzt dem Podcaster die Möglichkeit überhaupt geben, seine Daten gezielt zu ändern. Natürlich ist das recht kompliziert. Deshalb sage ich, ich nehme jetzt mal hier WordPress, das kennt doch mal der Podcaster wahrscheinlich. Den ist der Umstand, mit dem Ding irgendwie zurechtzukommen, bekannt. Und ich bastel hier einfach ein Formular. Und alles, was du in dieses Formular reinkrachst, kannst du zu jeder Zeit auch wieder ändern. So ist erstmal die Idee eines Podcast-Verzeichnisses gekommen. Und jeder, der sich dort einträgt, dem möchte ich natürlich auch andere Projekte hier schon mal so ein bisschen vorab vielleicht schmackhaft machen. Ich finde zum Beispiel den Podlove Webplayer durchweg eine ganz gute Idee. Und wenn man jetzt halt mal sieht, dass der Erik, der Simon und der Tim und wie sie nicht alle heißen bei Podlove hier die Idee haben, Metadaten sind doch unbedingt wichtig, das sollte man doch mal tun. Und wenn wir jetzt drauf warten, dass das irgendwie mal Apple in die Hand nimmt, da wären wir morgen nicht fertig, das wird nichts. Und also, ja, was soll's, dann machen wir das halt mal selber.
Jetzt ja. Erwarte ich doch größeren Protest von Tobi und Martin. Also jetzt dürft ihr mir mal, weil ich gehe mit Michael absolut einig. Tobi, jetzt darfst du mir mal das Messer in den Rücken stoßen.
Was soll ich dir in den Rücken stoßen? Das Messer.
Das Messer. Also da erwarte ich doch Protest von dir, weil jetzt hat Michael gesagt, und ich gehe mit ihm einig, iTunes und so weiter ist nicht brauchbar und Apple und so weiter und so fort. Jetzt, also
naja, jetzt erwarten doch die Hörer, dass du was sagst. Dass es jetzt nicht brauchbar ist, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
Das würde ich auch nicht so sagen.
Und dass Apple oder dass Apple nicht viel für die Podcast-Szene getan hat, würde ich auch nicht sagen, weil ohne iTunes würde es in Anführungsstrichen keine Podcasts geben, so wie sie heute sind.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja.
Klar. Sie haben doch in den Anfängen sehr viel für die Podcast-Szene getan, weil Apple hat mehr oder weniger das Podcasten geprägt oder überhaupt den Begriff wie er jetzt dasteht, geprägt. Also,
ja, weil du ja sagtest. Ja, aber ich denke, also ich glaube, wir kommen besser überein, wenn wir sagen, es war erstmal grundsätzlich natürlich eine gedachte, logische Verkaufsstrategie, will ich mal durchweg sagen, weil sie bringen ihren iTunes Store etc. durchweg heraus und selbstverständlich das, was für den Podcaster und der, ich sag mal hier, Kultur am Ende herausfällt, ist durchweg positiv. Ganz klar, da will ich auch nichts dazu sagen. Das eine sagt, nimmt dem anderen ja nicht die Hand oder, ne, also so.
Ja gut, aber man kann zumindest sagen, dass Apple the Show also mit verbreitet hat, am meisten zumindest, oder erstmal überhaupt den
auf
Begriff,
jeden Fall, ja,
den Begriff bei den Leuten erstmal irgendwie im Hirn verankert hat, ne, Podcast.
Ja, klar. Richtig. Und ich sage mal ganz provokant, du kannst es dir nicht leisten, als Podcaster nicht in iTunes gelistet zu sein. Ich glaube, mehr oder weniger, da wirst du keinen Erfolg haben oder
das ist
keine Reichweite ja, erzielen
ja
können.
Egal, ob du Banner hast oder nicht. Ja,
ja. Genau, weil da iTunes ist Dreh- und Angelpunkt ja, der Podcast, des Podcast-Verzeichnisses, auch wenn es mehr oder weniger technisch gesehen Mängel aufweist, aber genau, es ist nun mal der Platz, wo sich die, die Masse trifft oder wo man nachschaut nach Podcasts etc. Es ist leider so.
Oder wie viele sind mit dem, muss ich da mal was sagen, also gerade ich so als nicht Apple-Freund, sorry mal, aber wie viele sind denn übers iPhone und so überhaupt schon mal zu Podcasts gekommen, ne?
Na klar, iPod, also das, na klar. Ja sicher, also ich möchte natürlich, also auf keinen Fall irgendjemanden erzählen wollen, ich mache jetzt hier Sachen besser. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ich glaube, so zu denken ist vollkommen hirnverbrannt. Also in erster Linie gibt's erstmal immer irgendwo Sachen, die irgendjemanden stören, und es ist ja, denke ich mal, vollkommen legitim zu sagen, okay, ich probiere jetzt das hier einfach mal aus. Ich würde auf jeden Fall jedem Podcaster sagen, er sollte mindestens zu iTunes gehen. Also, ne, logisch, das ist der erste Anlaufpunkt. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Verzeichnisse und ja, die Welt ist groß, sag ich mal. Also dezentrale Systeme sind immer ganz gute Systeme. Ich denke, wenn der Podcaster generell seine eigenen Daten ändern kann, ist es durchweg auch eine gute Geschichte. Das eine treibt das andere ja nicht aus und drängt das auch nicht ab.
Das stimmt, ja. Also man sollte sowieso breit streuen, um seine Reichweite zu erhöhen oder um seine Bekanntheit zu erhöhen. Und man sollte sich nicht auf irgendein Verzeichnis fokussieren, sondern man sollte auf mehreren Ebenen seine Inhalte versuchen rauszustreuen, sag ich mal.
Na klar. Dann, ja, klar. Also das war erstmal die hauptsächliche Motivation dahinter. Überhaupt zu sagen, okay, es gibt jetzt natürlich Ach und Krach zigtausende Podcast-Verzeichnisse. Das ist jetzt nichts Neues, was ich mache. Ich sag mal, Podlove versucht hier die Metadaten rauszuschmeißen einer einzelnen Episode. Und ich versuche eben mit diesem kleinen Projekt die kompletten Daten, die eigentlich so ein Stück weit verstreut auf einem Blog des Podcasters sind, auf eine Seite zu klopfen. Und der Podcaster hat jegliche Möglichkeit, zu jeder Zeit wiederzukommen, irgendwas zu ändern, und dann ist es überall live auch geändert. Also dieser Umstand, dass der Podcaster nicht seinen Feed angibt und alles, was durch den Feed drinne steht, wird am Ende da rausfallen, sondern er kann die Sachen wirklich ändern. Das war mir erstmal wichtig. Und das habe ich einfach auch aus dem Wiki so übernommen. Ja, ist einfach nur adoptiert in einem WordPress.
Dass das die Mutter sein soll von deinen ganzen Geschichten. Wo es dann verteilt an die anderen Clients oder?
Ja, also ich habe zum Beispiel jetzt auch einige Anfragen bekommen von einigen Abprogrammierern und einer Abprogrammiererin, die durchweg Interesse daran haben und sagen, okay, ich habe hier iTunes mit implementiert als Podcast-Verzeichnis. Es gibt zurzeit, also I don't know, ich weiß es nicht, ich habe da auch nicht weiter geguckt, aber so wie die Leute sagen, finden sie es durchweg auch eine positive Idee, zu sagen, okay, diese einzelnen wichtigen Punkte des Podcasters, Linkmechanismen, Netzwerke, all diese Sachen, die der Nutzer ja natürlich eingibt, die kann man ja irgendwo in so ein Podcast-Verzeichnis, sprich in so eine App, mit implementieren. Deshalb schmeiße ich auch hier einen JSON-File raus. Alle Daten, die dort drinne stehen, können damit natürlich wiederverwertet werden. Das heißt, alle Sachen, die vielleicht bei iTunes dann zu dem Podcast fehlen, kann man vielleicht durch Podbe dann wiederum abgleichen und sagen, okay, die Informationen fehlen vielleicht bei iTunes, kann ich mir aber da holen. Ein anderes Projekt macht jetzt hier noch, keine Ahnung, Metadaten, tralala, schieß mich tot. Das heißt, dass hier diese ganzen Ideen mal irgendwie auch einen gesamten Inhalt darstellen, einen Nährwert für den Podcaster an sich, der den Podcast ja betreibt. Und ich glaube, es ist recht kompliziert, jedenfalls habe ich das jetzt so festgestellt, dem Podcaster an sich klar zu machen oder zu erläutern, dass das für ihn eine kostenlose Möglichkeit ist, Werbung für seinen Podcast zu machen. Für den Einsteiger im Podcast, das brauche ich euch hier sicherlich nicht erzählen, ist es wahnsinnig wichtig, überhaupt erstmal Fuß zu fassen und eine Hörerschaft aufzubauen. Also ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit, weil viele Leute denken immer viele Ideen nach. Ja, warum sollst du es nicht jetzt machen? Also noch ein Podcast-Verzeichnis, wenn du es nicht magst, geh halt nicht hin, musst du nicht machen. Gibt viele andere Möglichkeiten. Es ist erstmal eine Grundidee, die ich schaffen wollte, dem Podcaster seine eigenen Daten auch an die Hand zu geben und zu sagen, mach, was du willst, ich schmeiß hier ein Verzeichnis raus und du hast die Möglichkeiten, die dir vielleicht iTunes dann eben nicht geben können.
Wenn man es aus dem Winkel betrachtet, ja, schon, das stimmt.
Drängt sich ja gleich die nächste Frage auf, wo siehst du dich, sagen wir jetzt so in 5 Jahren? Den Namen lassen wir jetzt mal aus, aber wo siehst du das Verzeichnis Podbe in 5 Jahren? Was möchtest du erreichen?
Ich möchte natürlich erstmal einen Nährwert für den Podcaster machen. Ich möchte mehr Community sehen, weil ihr habt hier PodUnion und da steht Fett Community. Ich denke, gemeinschaftlich kann man sehr, sehr viel machen. Podcasts sollte man einfach voranbringen. Kultur sollte man einfach voranbringen. Und es ist erstmal nur ein kleines Projekt. Was das in 5 Jahren ist, weiß ich nicht. Das hängt an den Leuten mit ab. Ich bin für viele Ideen einfach offen, weil ich sage, letztlich, ich habe ja keinen Nährwert, den ganzen Quatsch hier zu hosten. Ich mache das, weil ich denke, dass es mal getan werden muss. Und was in 5 Jahren ist, weiß ich nicht. Also da will ich auch jetzt gar nicht drüber nachdenken, weil ich denke, es ist generell immer so eine Sache, die Leute von Ideen, die sie selber haben, sie abhält davon, es wirklich einfach mal zu machen.
Ja gut, ich meine, das sind ja Projekte, ne, wo du da machst und jedes Projekt geht auch irgendwann mal zu Ende, sonst wäre es kein Projekt mehr.
Richtig, ja. Ja,
und damit das aber nicht zu Ende geht, wir haben ja beim letzten Mal gemerkt, oder vor allem der Tobi hat es bemerkt, wir haben Hörer. Ja. Und was können genau unsere Hörer jetzt, die das speziell jetzt hören, dieses Interview mit dir, was können die tun, damit Podbe gedeiht, fruchtet und wie das alles heißt?
Die einfachste, billigste Kommunikation ist erstmal einem Podcaster einen Tipp zu geben. Hey, probier das doch einfach mal aus. Schaden kann's nicht. Also erstmal natürlich macht's nur dann Sinn, sich ein Stück weit Verzeichnis nennen zu wollen, wenn auch natürlich Leute hingehen und mal ihren Podcast eintragen. Das heißt, vielleicht die Weitergabe dieser Informationen. Ich bin erstmal in Vorleistung gegangen und habe über ein paar Sachen nachgedacht. Welche Links fehlen denn hier zum Beispiel noch? Welche wichtigen Punkte findet ihr, müssen unbedingt auf eure Seite drauf? Welche Links fehlen da? Welche Netzwerke hättet ihr gerne? Also ich habe hier eine Auswahl von 20 Stück. Die habe ich jetzt erstmal gelassen, die alle mit hineinzunehmen, weil ansonsten überfordert das jetzt alle. Aber wenn zum Beispiel jemand noch irgendwelche Bilder hat oder ähnliches und das in irgendeinem Bildernetzwerk eben hat, warum soll ich da nicht den Link dafür bereitstellen? Also man muss halt mit mir sprechen und generell ist es für mich auch sehr, sehr schwer. Ich möchte auch nicht unweigerlich jetzt, vor allen Dingen, weil es noch Alpha ist, weil ich selber natürlich weiß, wo viele Probleme sind. Ich bastel also hier alles selber. Ich nutze jetzt hier eigentlich nur 2 Plugins. Das ist ein Plugin, was mir jetzt hier eine Administration ermöglicht der Benutzerrechte und ein anderes, welches diese Benutzerrechte ausführt und alles andere programmiere ich selber. Auch die Logos zum Beispiel, ich speichere die Cover, die speichere ich nicht ab. Ja, also ich nutze alles das auf der gesamten Plattform, was die Nutzer da so reingehen.
Ich stelle mir das total schwierig vor, wenn du gerade zockst, dass du im Endeffekt, ich sag jetzt mal, in den Code nein lang und es kommt dann mal ein Update.
Ja, das bin ich natürlich durch die Wiki-Programmierung sowieso gewöhnt.
Okay.
Genau. Also alles, was ich hier mache, sind Plugins. Ansonsten, also ich gehe nicht in den Core rein. Ich biege das ganze System so um, wie ich das brauche. Sag mal, die Podcast-Seite ist ein ganz normaler Posteintrag, ein ganz normaler Blogbeitrag. Ich mache hier keine Translation oder irgend so ein Blödsinn. Das heißt, ich mache das alles mit Modulen, die ich zusammen Frickel mit Haufen Klimbim und Code und tralala. Aber letzten Endes ist das ganz normal WordPress. Und das soll es natürlich auch sein. Ich weiß, da muss ich noch sehr viel Arbeit leisten, auch von den Seiten, von der Definition, von der Darstellungsform. Irgendwie muss ich ja mal anfangen. Nervt mich so vieles, aber ich programmiere es in erster Linie mal alleine. Wenn ich aber auch kein Feedback bekomme, wird es halt schwer. Ich weiß, wie es ist, Sachen aufzubauen, es kommt kein Feedback, dann knallt so eine Sache ganz schnell zusammen. Das ist halt so, der Programmierer programmiert die App, die ist ja ganz toll und er erwartet jetzt von jedem, diese App unbedingt nutzen zu können, aber immer nach der Logik des Programmierers. Sorry, das wird nicht funktionieren, weil du programmierst nur nach deiner Logik. Und du musst selbst den unwissendsten Nutzer die Möglichkeit geben, mit so wenig Hilfe wie möglich das trotzdem über die Bühne zu bringen. Egal, was du programmierst. Das heißt, ein Feedback ist wahnsinnig wichtig. Und das habe ich durchweg natürlich auch in Wikia gelernt. Bin wahnsinnig enttäuscht von einigen Leuten. Also sorry, ich muss halt sagen, Wikia ist riesengroß. Ich habe internationale Rechte gehabt. Wenn ich zu irgendeinem Wiki gegangen wäre, ja, guten Plug Wiki, wäre ich hingegangen, hätte geklickt, dann wäre da Ruhe gewesen, ja. Also immer da, wo ich Rechte habe, habe ich unmittelbar Pflichten. Das muss mir halt bewusst sein. Ich habe halt in dem Netzwerk gelernt, auch was in dem Projekt Wiki Unity, was ich mit aufgebaut habe, wie sich Menschen eigentlich verändern, wenn man ihnen ein Recht gibt. Ja, also nicht jeder
Verantwortung
übernimmt. Richtig, also nicht jeder ist in der Lage, diese Verantwortung auch zu tragen. Viele glauben dann, sie wären jetzt irgendwas ganz, ganz Tolles.
Oh, so Gottmod.
Ja. Oh. Also,
reiten unser Spiel.
Also das sind sie halt nicht. Ich habe einfach dadurch gelernt, ich setze mehr auf die Community. Ich möchte ganz gerne mehr Infos bekommen von den Leuten, Ideen bekommen von den Leuten. Und ich denke, ein System baut sich immer mit den Leuten auf. Und ich kann auch mein eigenes Social Network aufbauen, wenn da keiner reingeht. Sorry, wozu brauche ich den Quatsch?
Das kennen wir ein bisschen vom Podcasten. Wenn wenig Feedback kommt, dann weiß man auch nicht genau, wo man dran ist. Dann kann man es einzig an den Hörzahlen festmachen, ob man einigermaßen...
Ja, und selbst die stimmen ja meistens nicht.
Ja.
Abgesehen davon.
Naja, gut, aber ich sag mal... hier rangt ihr nach den Hörern und hier range ich um den, der eigentlich doch verstanden haben muss, wie das läuft, nämlich um den Podcaster, und erwarte nicht von anderen, wozu du selber nicht bereit bist zu geben. Und der Podcaster müsste es doch eigentlich wissen, aber von dem kommt ja auch kein Feedback, jedenfalls so weit. Also es ist alles eine menschliche Geschichte. Jeder kann mir Informationen geben, da wäre ich heilfroh drüber. Ich kann nur das leisten, was ich kann. Also sorry, manche Sachen gehen halt einfach nicht. Auch weil ich kein Programmierer bin. Ich bin wahrscheinlich dann zu blöd dazu. Ja, also ich muss dann auch nachfragen.
Dann wäre gleich meine nächste Frage, wo kann man dir Feedback geben?
Über Podbe, da gibt's das Formular. In erster Linie wird es da noch was geben. Das programmiere ich gerade noch. Wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Ich kann nicht so schnell. Es wird dort ein Ticketsystem geben, zum Beispiel, wo ich versuchen will, das Ganze ein bisschen offener zu machen. Es gibt auch noch ein bisschen verwurschtelt, leider Gottes,
Okay.
Auf labs.wikibyte.org, da mache ich Programmiersachen, die mir persönlich zum Beispiel noch einfallen, wo ich unbedingt jetzt ganz wichtig irgendwelche Bugfix machen muss oder sowas. Das ist mir sehr wichtig, wenn irgendjemand was auffällt, wer der das irgendwie total blöd findet oder was weiß ich. In erster Linie, und das habe ich vielleicht vorher noch nie gesagt gehabt oder so, also ich habe mit Rico natürlich schon gesprochen, ich bin zum Beispiel gar kein Freund von diesem ganzen Kommentarschwachsinn. Das liegt tatsächlich daran, dass ich anders gewöhnt bin, mit Nutzern zu sprechen, einfach weil jeder Nutzer hat in einem Wiki eine Diskussionsseite. Man sollte natürlich auch wissen, was Diskussion bedeutet. Ja, und wie wir gesehen haben, auch in den anderen Projekt, scheint das nicht jedem klar zu sein, wie man moralisch mit jemandem kommuniziert. Also sorry, das Ding ist scheiße oder irgendwas ist blöd. Ja, was ist das jetzt für eine Information? Also was soll ich jetzt damit anfangen? Also sorry.
Schon so ein typisches Forum, mimimi.
Ja, also das bringt mich jetzt nicht weiter. Also darf man natürlich machen, aber in erster Linie bin ich sehr auf dieses alte Medium E-Mail tatsächlich bestimmt. Ich bekomme auch noch, also ich habe ja ganz viele andere Leute, mir möchte immer irgendjemanden einen Admin-Account geben und FTP-Accounts und tralala. Also da schütten die Leute mich irgendwann echt zu und ich lehne es kategorisch jetzt einfach ab, weil ich kann es einfach nicht. Also ich bin nur ein Mensch, sorry. Ich bekomme jeden Tag trotzdem 300 E-Mails aus allen möglichen. Ich finde das tatsächlich aber doch sehr viel menschlicher und sehr viel besser, weil es kann mal länger dauern, sorry, aber ich gehe auf jede E-Mail ein, die mir jemand schickt und das mache ich, weil dahinter sitzt ein Mensch, der hat einfach eine Frage. Ich habe zum Beispiel jetzt erst eine Frage bekommen, da hat zum Beispiel einen Podcaster gefragt, du sag mal, was meinst du eigentlich mit URL? Ist da jetzt der Link zu meiner Webseite gemeint? Was heißt URL? Also ich kann nicht davon ausgehen, dass der Standard-Podcaster auch immer ein Technik-Philipp ist. Da hilft mir, denke ich, E-Mail immer sehr viel besser.
Naja gut, aber da muss ich jetzt den Podcaster mal ein bisschen angreifen, wenn man noch nicht mal weiß, was URL heißt. Ich meine jetzt nicht, er hätte dich nicht fragen müssen, hätte mal das Internet bemühen können, er hätte mal die Wikipedia anschmeißen können, bevor er jetzt in Anführungsstrichen so eine dumme Frage stellt.
Ne? Ja, aber gerade bei diesen Fragen, Entschuldigung, gerade bei diesen Fragen, wär's denn jetzt nicht mal ein FAQ oder irgendwas zu erstellen?
Dann müsstest du jetzt noch wissen, was FAQ heißt.
Achso.
Wenn ihr schon URL nicht kennt, also.
Ja, aber Gott's weg, also was ich auch gelernt habe, das sind sehr, 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 sehr junge Leute in einem Media-Wiki, ja. Und ich habe einfach gelernt, wer nicht fragt, bleibt blöd. So ist das einfach. Und wenn du halt auch technisch nicht versiert bist, ich habe jetzt auch jemand erst, der hat jetzt gerade erst Geld übrig, um sich Internet anzuschaffen. Der sagt, was ist das hier alles? Ja, also auch solche Leute gibt's, aber die haben zumindest mal gehört, es gibt einen Podcast, aha, und das ist das Erste, was die tun. Hier, es gibt eine Suchmaschine, da kannst du suchen. Ja, interessiert mich nicht, ich weiß, wen ich hören will. Ich habe hier Podcast, finde ich ganz super, den will ich hören, reicht mir. Ja, das Internet ist auch mehr. Und viele Leute, die ich so in kleineren Sachen habe, ich mache ja Podcasts für Vereine, hauptsächlich, die sind also nicht öffentlich. Das sind auch 30 Stück, die ich mache. Und da sitzen auch Leute da, die wissen durch mich jetzt, was ist ein Podcast, aber die brauchst du nicht fragen, was jetzt ein Feed ist. Also die haben die Technologie nicht verstanden. Und es ist ganz egal, wie alt oder jung das ist. Ich glaube, wir sind schon ein Stück weiter, dass Podcast weitausgehend bekannter ist. Geh mal in die Gesellschaft nach draußen und erzähl, ich mache einen Podcast. Ja, was machst du? Mach einen Podcast. Was ein Podcast? Ja, also das haben die immer noch nicht so wirklich verstanden. Mhm. Glaube ich nicht. Natürlich hat jeder das Recht, auch doofe Fragen zu stellen. Und ich antworte hoffentlich immer mit meiner standardisierten Höflichkeit. Frag halt nach. Trotz dessen auch, ob es nun ein Podcast ist, der gestern Podcast oder morgen Podcast, egal.
Du sagst gerade dumme Fragen und RSS-Feed. Dann stelle ich jetzt mal eine Frage. Und zwar, wieso gibt es keine Links zu den RSS-Feeds des jeweiligen Podcasts auf Podbean?
du möchtest auf PodB ein RSS-Feed haben, den du reingestellt hast.
Genau.
Ich warte tatsächlich zurzeit noch. Ich habe mit von Podlove den Simon Waldherr, mit dem bin ich ein bisschen im Gespräch gewesen. Die Idee war, mehrere Feeds anzubieten, natürlich. Ne? Also viele Podcaster sagen, okay, ich mache hier nicht nur irgendwie schnöde MP3, ich mache jetzt auch dies, ich mache jetzt auch das und ich mache jenes. Und ich möchte irgendwie das trotzdem ein Stück weit sammeln. Das heißt, es ist erstmal eine Implementationssache. Das ist auf jeden Fall geplant, das steht auch drinne. Ich weiß nur noch nicht, wie kriege ich es am besten umgesetzt. Und ich möchte natürlich nicht schon vorwegrennen. Ich warte einfach zurzeit noch ein Stück weit. Wie entwickelt sich Podlove? Wie wollen sie Dinge implementieren? Also sie haben es auf jeden Fall erstmal aufgenommen, dass es durchweg eine positive Sache doch sei, wenn dieser Webplayer auch gleich mal geklickt werden kann, hier abonnieren. Wenn die das sowieso implementieren, warum soll ich dann jetzt einen neuen Standard dafür bauen? Das macht halt keinen Sinn, ne?
Okay.
Außerdem ist natürlich auf jeden Fall geplant, dass jeder die Möglichkeit hat, seinen Flatter-Button dort unterzubringen. Warum sollst du nicht auch über die Webseite von PodB deinen Flatter-Button einfügen sollen? Damit komme ich aber jetzt zurzeit einfach nicht klar, weil so viele irgendwelche sozialen Netz-Buttons, Icons und bla, und das erschießt dann irgendwann ein. Ich muss wirklich da einfach nochmal gucken, wie kann man es am besten implementieren.
Aber auf jeden Fall wissen unsere Hörer jetzt, dass du auf Feedback stehst, dass du Feedback brauchst. Und dann denke ich, dürfen sie das auch gerne tun. Und ich weiß nicht, ist von euch beiden noch irgendeine Frage oder möchtest du?
Ja, natürlich eine der wichtigsten Fragen. Welche Zusammenarbeit gibt es zwischen PodB und PodUnion?
Ja, genau. Also da wollten wir natürlich schon mal drauf eingehen. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, ich schmeiße jetzt JSON-Code raus. Ich implementiere zurzeit sogenannte Shortcuts für WordPress und auch natürlich für PodUnion. Das heißt, wir haben natürlich schon mal so ein bisschen gequatscht darüber, welche Möglichkeiten es gibt. In erster Linie ändert sich jetzt für die Community in PodUnion erstmal grundlegend wenig was. Wir denken einfach darüber nach, warum sollen wir jetzt Informationen, die es doch schon gibt über den Podcaster, nochmal per Hand erzeugen. Das heißt, alles, was ich dort rausschmeiße, kann PodUnion dann letztlich relativ simpel einfügen durch diese Shortcuts. Das heißt, hier geht es in erster Linie darum, die Möglichkeit und Einfachheit für PodUnion natürlich auch zu ermöglichen. Letztlich kann man das allerdings dann alles durchweg nutzen, wie man wahrscheinlich möchte. Das ist also in erster Linie, denke ich, sollten Ideen und Communities irgendwie versuchen, zusammenzuarbeiten. Kann nicht schlecht sein. In erster Linie ist es aber mal so, die Projekte sind unterschiedlich von der Entstehung, von den Möglichkeiten. Ich bin keine Community, ich bin einfach nur ein kleines Verzeichnis, so, wo ich hoffe, dass es natürlich mehr wird. Sie sind erstmal dezentral und alles andere wird sich darüber dann ergeben. Aber immer mit dem wichtigen Punkt, dass es keine Einschränkung für das Community-Mitglied am Ende hat, sondern es ist erstmal eine technische Sache, es schneller und einfacher zur Erstellung von Seiten zu machen für den Podcaster. Man kann also auf PodB gehen, man kann es aber auch lassen, kann bei PodUnion bleiben. Die Daten oder die Seiten über den Podcaster müssen ja sowieso irgendwie erzeugt werden. Wenn es auch einfacher geht, warum sollten wir es nicht probieren? So.
Also jetzt, ihr generiert praktisch so eine Art Quelldatei aus der, wo ihr euch dann bedient.
Ich schmeiße erstmal grundlegend einen JSON-File raus für jeden Podcaster. Kann ich ja mal als Link dann noch mit einfügen, damit man das mal so sieht. Es gibt auch eine Dev-Geschichte. Das heißt, ich habe das auch nochmal veröffentlicht auf GitHub. Da kann man sehen, wie diese JSON-API funktioniert von PodB, wie die ganzen Inhalte sind. Also es wird jetzt immer mehr natürlich. Das sind mittlerweile über 50 Informationen, die man eintragen kann. Muss man nicht, kann man. Das interessiert mich auch nicht, was der Nutzer eingibt. Auch bei PodB brauchst du in erster Linie nur Benutzername und Passwort. Der Benutzername wird nicht ausgegeben und alles andere, was du da eingibst, das ist mir relativ vollkommen egal. weil ich will ja den Podcaster nicht kontrollieren. In erster Linie frage ich dann auch erstmal nach. Also jeder hat natürlich auch so seine Aktion, wie er vorgeht. Du musst nicht auf PodB gehen, um irgendwie auf PodUnion aktiv zu sein. Das ist also vollkommener Quatsch. Das ist erstmal eine Möglichkeit, Daten so schnell wie möglich und so einfach wie möglich miteinander auszutauschen und zu sagen, okay, die Daten gibt's schon, kann ich einfach mit so einem kleinen Code auslesen, zack, und gut ist. So, ja, also es ist einfach eine Teilung der Informationen, die es schon gibt.
Gut, somit ist Reitensdurst gestillt. Ja. Dann würde ich doch sagen, gehen wir mal zu der Highlights der Woche. Michael, ich glaube, du hast uns auch ein Highlight mitgebracht.
Ich habe mal jetzt hier, weil es über vielleicht jetzt auch gerade so ein bisschen passt, wie Leute miteinander kommunizieren. Es geht tatsächlich mit einem recht groben Wort voran, nämlich Krieg. Warum sind wir Menschen uns eigentlich mit bestimmten Sachen uneinig? Welche Motivationen stecken dahinter? Ich finde das immer wissenschaftlich mal sehr interessant. Und es gibt so ein paar Aha-Effekte, die fand ich auch sehr interessant. Hier macht der Braincast, der wird von Arvid Ley gemacht. Da geht's um Gehirngeschichten, über Geschichtliches. Und der hat zwei Episodes gemacht über Krieg 1 und Krieg 2. Der erklärt also so ein paar Sachen auch über Geld. Warum denken wir über bestimmte Sachen so oder so nach? Was ist Management? Ja, also so viele lustige Sachen, die durchweg auch positiv zu sehen sein sollen. Und das fand ich mal sehr interessant, hier mal mit reingeworfen von Arvid Ley, dem Braincast über Krieg 1 und Krieg 2.
Hör ich mal rein, hört sich interessant an. Ich war gerade mal auf der Seite.
Man muss vielleicht ein paar Sachen im Hintergrund haben, Wissen auch über Menschen, Community, Zusammenhalt, zusammenarbeiten. Ich finde, er macht das ganz gut, so, kommt auch immer mit Hintergrundmusik, er sagt immer, welche Musik nimmt er. Ich finde das mal ganz interessant. Es gibt einen Aha-Effekt, den soll jeder vielleicht selber finden. Finde ich interessant, kannst du reinhören.
Wird mal abonniert. Martin, wie schaut's bei dir aus?
Ich hab mal was und dann gleich
zwei Stück.
Dann hau ich gleich richtig drauf, genau zwei Stück. Zum einen, da ist der Tobi mit von betroffen.
Bei, oh wei.
Ei, Lobhudelei in den eigenen Suppe. Der Retro-Klatsch ist ein Unterpod, kann man den sagen, Unterpodcast vom Apfelklatsch?
Das ist eine Kategorie, die wir spontan uns einfallen lassen haben. Das heißt, die entstanden ist aus einer Idee, die uns ein Hörer gegeben hat, wo er gesagt hat, Mensch, wie war denn so eure Computergeschichte? Wie ging es bei euch los? Und da haben wir halt das Ganze mal so spontan begonnen mit einer Retro-Klatsch, da ging es um das Thema Mailboxen und das war die erste Folge und dann hat sich das ganze Projekt so selbst entwickelt, also das hatte so eine gewisse Eigendynamik bekommen und das hat sich so als fester Bestandteil unserer kleinen Podcast-Welt entwickelt und mittlerweile sind wir bei der dritten Folge. Das war jetzt wiederum ein Format im Retro-Klatsch, dieses Stichwort Bingo und das ist also spontan entstanden, ja. Das scheint wohl sehr gut angekommen zu sein, wenn sogar du das gut findest.
Ja, in der Tat sind so neben den One-to-One-Talks, die es ja leider irgendwie nicht mehr so gibt oder schon länger keinen mehr gab, sind das die Highlights beim Apfelklatsch, die ich immer wieder reinhöre oder gern reinhöre.
Okay.
Also muss man sich anhören, weil da habt ihr, also du und der Bernd, habt euch da einfach Stichwörter an den Kopf geschmissen. Es war auch ziemlich spontan, so wie es geklungen hat. Ihr seid teilweise immer wieder ein bisschen, wer ist jetzt dran und so weiter, aber es war richtig interessant zum Zuhören. Kann ich nur empfehlen.
Na, die Idee dahinter war auch, dass die Stichwörter vorher nicht bekannt sind. Also Bernd wusste nicht, was ich ihm an den Kopf schmeiße und ich wusste nicht, was mir der Bernd an den Kopf schmeißt. Und so sind natürlich extrem interessante Gesprächssituationen entstanden. Und ich glaube, das war auch der gewisse Charme, der halt bei dieser ganzen Produktion auch rübergekommen ist.
Werden wir natürlich gerne verlinken. Und das zweite Highlight, Tobi, du hast vorher angesprochen im Gespräch, die breite Streuung des eigenen Podcasts. Das eine ist es natürlich, das Ganze in verschiedenen Verzeichnissen bekannt zu machen, verschiedenen Plattformen. Das andere ist das Sendeverhalten. Michael, du hast angesprochen, nicht nur MP3 rauslassen, sondern auch andere Formate. Wir haben den Geek Talk jetzt mittlerweile in der zweiten Folge über YouTube veröffentlicht. Da ist es ähnlich wie bei dir, Michael. Ich hätte gerne Rückmeldung, ich hätte gerne Feedback. Ist das überhaupt erwünscht oder wie auch immer? Aktuell sind die Zahlen relativ niedrig, aber für das es nur ein Audiofile drin ist mit Standbild, sind 20, die mal reingehört haben, auch nicht schlecht, denke ich.
Genau, also auch die Zweitverwertung dieser Sache ist vollkommen legitim und deshalb habe ich mich auch hingesetzt und mal diesen Webplayer ein bisschen aufgebohrt und habe da zum Beispiel mal YouTube reingemacht, wenn er jetzt also über Geek Talk da auch ein YouTube-Ding macht und geht auch auf Podbay.
Also du musst ja auch mal übers Ei werfen und zwar also mir im Jahr bei YouTube so ein Channel und haben alle Folgen drin, aber ich sehe das eigentlich nicht so zum Hören, sondern eigentlich mehr so als Backup, als kostenloses Backup, sorry
einmal. Oh Gott, oh Gott. Als Backup gibt es aber einfachere Lösungen.
Ja klar, aber also ich sehe es als in erster Linie als Backup, als kostenloses, wo mir halt nichts kostet. Und natürlich den zweiten Nebeneffekt eben, dass vielleicht der eine oder andere, nachdem ich ja so ein tolles Subnetting-Tutorial gemacht habe mit über 5000 Klicks schon, dass dann vielleicht noch einer dann über meinen Podcast stolpert.
Ja, wir haben jetzt allein schon seit der circa 2 Wochen, wo wir das jetzt machen, ich habe es auch nirgends groß angekündigt, nur in den Shownotes, doch jetzt etwa 250 Leute, die von YouTube rübergekommen sind, also mehr als dass sich das da angehört haben. Die haben irgendwie den Link gefunden, in welcher Form auch immer. Ist noch interessant. Also schadet nichts in dem Fall. Gut, das war so meine Highlights. Tobi, dein Highlight?
Ja, ich habe auch 2 Highlights und das eine Highlight, das ist heute noch dazugekommen, aber da wollen wir später drauf eingehen, aber das Highlight, was mich natürlich am meisten gefreut hat. Der Gottfaser auf Daily Podcasts ist zurück, nämlich der Florian Krakau, yeah. Der Meister der täglichen Podcasts, also für mich quasi der tägliche Grund, überhaupt aufgestanden zu sein.
Oh je, so je.
Ja, ja. Und ich konnte genau 129 Mal aufstehen und danach musste ich liegen bleiben, weil 129 Mal wurde dieser Podcast ausgestrahlt und dann wurde die Season 1 quasi eingestellt. Aber es gibt jetzt eine Season 2 und ich darf wieder aufstehen.
Yippie!
Und der Daily Coffee Break ist wieder auferstanden aus Ruinen, hätte ich bald gesagt. Und in gewohnter Form zwischen 5 und 15 Minuten, das ist je nach Themenlage, ist dieser Podcast wieder da und er bringt täglich interessante Nachrichten aus der digitalen Welt, von Gadgets bis Webdienste, von Programmen, von Apps, alles, was Tooltime. Den Florian so über Tooltime, genau, was den Florian so über den Weg läuft, bringt er da auditiv ins Internet. Und für mich der schönste tägliche Podcast, den ich täglich höre. So, und das Zweite, was mich bald noch mehr freut, das ist heute erst ans Tageslicht gekommen, so schließt sich wieder der Kreis. Am Anfang haben wir von Awards gesprochen und jetzt gibt es eine erfreuliche Nominierung, nämlich beim Grimme Online Award wurde das erste Mal ein Podcast nominiert, und zwar der Soziopod. Und das finde ich super genial, dass schon mal dort was in diese Wahrnehmungsblase der GIM Online Awards reingekommen ist, aus der Podcaster-Szene. Und dort gibt's dementsprechend diese Nominierung und ich hoffe, das Ding wird jetzt auch noch irgendwie gewinnen und die breite Masse bekommt jetzt auch mit, was Podcasting bedeutet, weil es wird ja teilweise schon über den Grimme Online Award in Nachrichten, also in den normalen Nachrichten, in Tagesschau, im Heute-Journal berichtet, und wenn jetzt da jetzt noch ein Podcast gewinnen würde, da könnte vielleicht der Grimme Online Award könnte vielleicht dazu beitragen, dass das Podcasting in der breiten Masse bekannter wird. Finde ich sehr gut.
Ich oute mich mal als Grimme Nicht-Kenner in dem Sinne, ich habe es immer wieder mitbekommen, aber kann da der normale Mensch etwas Einfluss haben, dass der gewinnt, oder geht das über Jury?
Es gibt die Publikumswahl und da verlinken wir mal zu der Fernsehzeitschrift TV Spielfilm und dort kann man dementsprechend als Publikum oder als Podcast-Abonnent oder als Leser, wie auch immer, als interessierter Hörer seine Stimme abgeben, und das verlinken wir in den Shownotes zur dementsprechenden Seite von TV Spielfilm. Es gab auch, was ich heute sehr, sehr bitter fand, es gab auf Twitter schon Diskussionen, ja, warum wurde denn der Soziopod nominiert, warum wurde denn nicht der Herr Pritlaff nominiert, und da wurden auch wirklich Namen genannt, und da habe ich nur gesagt, Leute, es ist doch scheißegal, welcher Podcast nominiert worden ist, es ist nur wichtig, dass überhaupt mal ein Podcast nominiert worden ist. Und das spielt doch gar keine Rolle. Das ist exemplarisch für die Podcaster-Szene und das ist mir wurscht, ob da jetzt Herr Prittloff vorne steht oder ob da jetzt ein Betreiber des Soziopod-Podcasts steht. Es geht einfach mal um das Gesamtbild, um das Medium Podcast nach vorne zu bringen und welcher Podcast uns da repräsentiert. Das ist mir persönlich im Moment relativ egal. Das ist meine Meinung dazu.
Rein! Deine Woche, deine Highlights.
Ja, der eine oder andere oder die eine und das andere wird es vielleicht schon mitgekriegt haben, letzten Samstag. Mir ging es nicht wirklich gut und dementsprechend war der Podcast auch nur maximal, glaube ich, eine halbe Stunde insgesamt, was wir uns da aus den Rippen geschnitten haben, der Muffelewuff und ich. Aber ich hatte Gott sei Dank, wie es mir noch gut ging, Mitte der Woche mit dem Taunide. Der eine oder andere kennt den vielleicht auf Twitter. Hatte ich noch mit dem Taunide und eben mit dem Armin, mit dem Geni, eine Pen-and-Paper-Runde über die Podwiki gemacht im Wohnzimmer. Und das Ganze haben wir dann aufgenommen, um mal zu zeigen, wie denn sowas funktioniert. Beziehungsweise, ich bin ja auch schon seit ewigen Jahren draußen gewesen und es war einfach mal wieder so ein, ja, jetzt nicht irgendwie kompliziertes Regelwerk oder so, sondern so einfach mal frei Schnauze. Da hat sich der Taunide was ausgedacht und habe das dann praktisch, um ja ein bisschen Content für euch zu liefern am Samstag, weil eine halbe Stunde, jetzt gebe ich zu, das ist gar nichts, dafür hätte ich nicht senden müssen, haben wir das dann praktisch mit dran gehängt und ich muss sagen, die Folge ist sehr gut angekommen und sogar so gut, dass ich jetzt dann auch die Geschichte als einzelnen MP3-Download auf den Blog nochmal geschmissen hab, zum Runterladen. Also ist echt eine Empfehlung wert. Ich war da wirklich sehr angespannt, zu Hause gesessen und hab dann da das Abenteuer in meinem Kopf praktisch gespielt mit ihm. Also es war total toll. Ich weiß nicht, ob ihr das mal reingehört, oder?
Ja, soll ich dich jetzt mit Raidina ansprechen? Ich hab's mir angehört und ich hab gedacht, ach... Er hat seine feminine Seite raushängen lassen.
Ja, ich wollte Chantal zeigen, dass ich doch noch irgendwo Gefühle habe. Nein. Nee, aber ich weiß nicht, wie fandet ihr das? Das Rollenspiel an sich? Also ich habe echt gutes Feedback bekommen bis jetzt.
Ich fand es interessant, vor allen Dingen für die Einsteiger, die da noch nie was mit zu tun hatten, die es nur oberflächlich kennen, fand ich das doch sehr interessant.
Mich zum Beispiel, ja.
Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, wenn man sowas noch nie gemacht hat oder gehört hat. Aber so nach 10 Minuten, ja, da war man da schon geistig mit drin, sag ich mal.
Ich dachte schon beim Bein da drin. Gut. Ja, aber das waren so meine Highlights der Woche.
Ja, meine Highlights. Wie am Anfang vom Podcast schon erwähnt, hat da ja ein gewisser Jan seinen Kommentar zu unserer letzten Sendung hinterlassen. Das war eben der, wo ich nicht sicher bin, ist das sarkastisch gemeint oder eben nicht. Da mich natürlich interessiert hat, wer ist denn dieser Jan, bin ich dem Link mal gefolgt und bin da auf einen Podcast gestoßen, der heißt Abends in der Kreativwirtschaft. Klingt ja schon mal sehr vielversprechend. In diesem Podcast geht es um Geschichten und Abenteuer aus dem Kreativalltag. Design und Experience, Prozesse, Qualität, Team und Teamgeist. Na, da muss ich doch einfach reinhören. Und so habe ich mir mal die neueste Folge reingezogen. Das war Folge Nummer 16, wo Jutta Eckstein über agile Entwicklungsmethoden gesprochen hat. Da mich agile Entwicklungsmethoden, agiles Projektmanagement etc. sehr interessiert und mich beruflich auch sehr betrifft, hat mich das natürlich sehr angesprochen. Auch Jutta Eckstein ist in der Szene der agilen Leute ein wichtiger Begriff. Und genauso war auch der Podcast, nämlich viel zu kurz. Er geht zwar 45 Minuten, aber das ist definitiv zu kurz. Denn das Interview hat mich total gepackt. Und das ist nicht nur etwas für Leute, die sich mit agilem Projektmanagement oder agilen Entwicklungsmethodiken auseinandersetzen. Nein, auch für Leute, die noch nie etwas davon gehört haben, ist das sehr interessant. Sie sprechen dort mal so alle Vorurteile an, die das Ganze hat. Sie gehen aber auch kritisch mit dem Thema um und zeigen auf, wo die Grenzen der ganzen Geschichte ist. Nach dieser Erfahrung musste ich natürlich auch die Folge 15 noch hören. wo James Kalbach über User Interface Design spricht und wieso, dass dieses Thema eigentlich bei der Entwicklung von Software nicht wirklich oft berücksichtigt wird. James Kalbach ist eine ganz wichtige Figur im User Interface Design und es war sehr interessant, ihm zuzuhören. Weiter bin ich noch nicht gekommen, aber selbstverständlich werde ich in den nächsten Tagen Folge 14 bis Folge 1 mir auch noch anhören. Und von dem her kann ich euch diesen Podcast nur wärmstens empfehlen. Und zu meinem zweiten Tipp, der ist mir aufgefallen, als ich natürlich wie jede Woche den Wochenrückblick von der Hörsuppe mir angehört habe. Dort sprach er von irgendeinem so Projekt, das sich Projektcast-Ideen nennt. Ich dachte mir, was ist denn das? Und vor diesem Projekt muss ich euch entschieden warnen. Denn Lars und Benny haben auf einer Tumblr-Seite eine Möglichkeit geschaffen, wo wir unsere geliebten Ideen, die wir haben, aber noch nie dazu gekommen sind, sie umzusetzen, oder die Podcast-Ideen, die wir gerne umsetzen wollen, aber uns die Leute noch fehlen, etc., hinterlassen können und so mit anderen Leuten darüber zu diskutieren oder, noch viel besser, Leute zu finden, die mitmachen oder neue Ideen zu finden. Aber eben, ich muss euch warnen, denn als ich da angefangen habe zu lesen, fand ich bei jedem Eintrag, da muss ich unbedingt dabei sein. Gott sei Dank war mein Kalender auch offen und der hat mir rigoros widersprochen und mir klar gemacht, dass ich keine Zeit habe. So einen Scheiß. Aber ich habe beschlossen, ich streiche einfach den Schlaf, so komme ich zu 8 Stunden mehr Zeit und in dieser Zeit kann ich noch einige mehr Podcasts machen. Aber bevor ich das tue, habe ich gleich beschlossen, ich rufe Lars und Benny mal an. Denn dieses Projekt finde ich sehr unterstützungswürdig. Sie waren auch gleich erreichbar. Und nach einem lockeren 3-stündigen Gespräch fanden wir, hey, da geht noch mehr, das könnte man noch dies und jenes, wir hatten 1000 neue Ideen und was wir noch alles tun könnten, etc. pp. Auf jeden Fall werden Lars und Benny in einer unserer nächsten Sendungen das Projekt noch detaillierter vorstellen. Deshalb empfehle ich euch, macht zuerst eine klare Zeitkalkulation, werdet euch absolut klar darüber, wie viel Zeit das ihr zur Verfügung habt, und dann ab auf diese Seite. Es ist faszinierend, wie viele Themen das es gibt, wo es noch keine Podcasts gibt. Also ein absoluter Daumen hoch für dieses Projekt und ich freue mich sehr, Lars und Benny bald hier begrüßen zu dürfen. Und damit gebe ich wieder zurück an Martin.
Dann würde ich doch sagen, wenn niemand mehr was hat, sind wir durch?
Wir sind sowas von durch, ja, ja.
Ja, dann wollen wir uns doch langsam von unseren Hörern verabschieden. Reiten?
Hat mir wieder Spaß gemacht, aber wenn ich ein wenig zu spät gekommen bin, wie gesagt, ausgründen.
Tobi?
Ja, dann bis zum nächsten Mal und dann bedanken wir uns doch bei unserem Gast und denken doch, vielleicht gibt es irgendwann nochmal ein Thema, wo wir dich nochmal zu einladen können und wir hoffen, dass es nicht das letzte Mal war, wo du bei uns zu Gast gewesen bist.
Das hoffe ich doch. Ich bedanke mich auch.
Besten Dank.
Ich wünsche allen weiterhin viel Spaß beim Podcast hören. Und denkt daran, auch wenn Michael seine Kommentare am liebsten per E-Mail bekommt, mögen wir sie immer noch am liebsten in unserem Blog.
Macht's gut. Auf Wiedersehen.
Von PodUnion, die Podcast-Community.